Ja, ich freue mich, hier zu hören, dass Sie Geschichte wertschätzen. Israel-Sonntag, 1942, 1948. Also es gibt Daten, Geschichtsdaten, die sind es wert und wichtig, daran zu erinnern. Ich habe noch eins bei Ihnen entdeckt. Neun, 2022, das sind 500 Jahre Jubiläum. Sie feiern eigentlich jetzt, 2022, ein riesiges Jubiläum, was kein Mensch kennt. Nämlich das September-Testament. Also wir haben jetzt August. Ein Monat später kam die erste deutsche lesbare Bibel, sprich das Neue Testament, heraus. Das sogenannte September-Testament von Martin Luther. Und das war ein Knaller. Das war, also Luther, die FAZ schreibt, der genialste Sprachschöpfer aller Zeiten, der unsere deutsche Sprache geschaffen hat. Und bis zu seinem Tod, also bis 1546, ist das Neue Testament und dann auch die Vollbibel später, bis zu seinem Tod, also 20 Jahre lang, hat Luther immer wieder daran gearbeitet und gefeilt, über 400 Mal in ganz Europa neu aufgelegt worden. Das ist ein Jubiläum wert. Deshalb finde ich es toll, auch wenn die jetzt 1630, super, aber das eigentliche Datum ist 1522. Also ich muss aufpassen, dass ich jetzt den richtigen Vortrag hier halte. Ich folge ja Ihren Gottesdienst, Ihrer Gottesdienstreihe aus dem Johannesevangelium. Den Predigttext haben wir gerade gehört. Das ist tatsächlich ein klassischer Abschnitt des Johannesevangeliums, meist wegen dieses Verses 6. Also wo Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater als durch mich. Und Klassiker deshalb meist wegen der Frage nach der Wahrheit und wegen des Absolutheitsanspruchs, den Jesus hier formuliert. Niemand außer mir. Und das ist sicherlich richtig, führt aber leicht auch in eine apologetische, also verteidigende Auslegung. Es gibt viele Auslegungen, die sich da richtig abarbeiten, was die Wahrheit betrifft. Und das hat natürlich seine Berechtigung. Tatsächlich aber glaube ich, dass dieser Textabschnitt einen ganz anderen Akzent hat. Er ist nämlich Teil der Trostreden Jesu am letzten Abend mit seinen Jüngern. Also Trost ist das eigentliche Thema. Oder ich frage hier in diesem Gottesdienst, wie geht Trost? Dazu gehört natürlich zuhören können, ganz da sein, Empathie zeigen, ehrlich sein, Schweres nicht zu verharmlosen oder zu verdrängen, Halt bieten. Das wäre toll, wenn wir Christen Kompetenz gewinnen würden im Trösten. All das und mehr sollen Christen lernen. Und etwas davon lernen wir von Jesus besonders in seinen Abschiedsreden. Also, Jesus isst, Mahlzeit isst mit seinen Jüngern am Vorabend seiner Verhaftung. Sie sitzen da beim Passamahl, und das Passamahl war ja gleichzeitig auch eine Mahlzeit, anders als unser liturgisches Abendmahl. Und die Jünger haben den Eindruck, er ist es tatsächlich. Er ist der Messias, der von Gott gesandte König Israels. Aber dann sind sie gleichzeitig besorgt. Seine Rede vom Weggang und die sich zusammenbrauende Ablehnung, die sie in Jerusalem ja gespürt haben die letzten Wochen, das erfüllt die Jünger mit Schrecken. Und da hinein und dazu sagt Jesus genau das, was wir eben schon gehört haben. Und dieser Abschnitt beginnt mit diesem Satz Jesu: Euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Das ist das eigentliche Thema dieses ganzen Abschnittes. Der Messias will sie verlassen, auf den sie sich verlassen haben. Und das nutzt Jesus zu einer großen Lektion. Er tröstet seine Jünger. Wie geht also Trost? 4 Gedanken dazu. In aller Kürze. Erstens, dein Herz, euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Und in diesem Zusammenhang gibt er ihnen eine Zukunftsperspektive. Er spricht von den Wohnungen, die er vorbereiten will für sie. Er geht und bereitet für sie eine Wohnung. Das ist natürlich ein Bildwort. Also es geht nicht um eine Villa im Himmel und wer hat die schönste, sondern es geht um ein ewiges Zuhause. Eigentlich ein Traum, ein Zuhause zu haben, ein richtig schönes, gutes Zuhause zu haben. Das ist eigentlich der Traum fast aller Menschen. Welche Kraft geht von diesem Bild, das Jesus benutzt, aus? Er geht, um für sie, um für uns, um für dich eine tolle Wohnung zu bereiten. Das ist Hoffnung und das ist Trost. Da liegt Kraft für die Jünger drin. Und dann sagt er in Vers 3, er sagt zu ihnen, also Zukunftsperspektive, ich komme ja wieder, Leute. Er spricht von seiner Wiederkunft. Das klingt richtig gut für die Ohren seiner verängstigten Jünger. Euer Herz erschrecke nicht, ich komme ja wieder. Neue Gemeinschaft, eine Zwischenzeit lässt sich ja, mehr oder weniger gut verkraften. Und es ist tatsächlich ein großer Trost gewesen durch 2000 Jahre Kirchengeschichte, die die Christenheit getragen hat, der Gedanke, Jesus kommt wieder. Und er sagt ihnen in Bezug auf Zukunftsperspektive, er sagt, Ich will euch dann zu mir nehmen. Auch ein Trostwort. Sagen Sie mal das einem Menschen. Ich komme und ich nehme dich zu mir, wenn das ein Kind hört. Ja, schöner kann man es nicht mehr sagen. Also Aussicht auf den Himmel, bei ihm sein in Ewigkeit, ein Trost, der stärker ist als alles. Christlicher Trost ist stärker als alles. Ja, das ist, glaube ich, wert einen ersten Gedanken aus dem Johannes-Text hier für uns mit nach Hause zu nehmen. Also wie stark, heißt das, ist deine Zukunftsperspektive auf Jesu Wiederkunft? In Erweckungszeiten war das ein ganz großes Motiv. Wenn Menschen, wir haben hier für Erweckung gebetet, ja, wenn Menschen neu gespürt haben, Gott ist da und er handelt, dann war das angezündet an dem Gedanken, er kommt tatsächlich wieder. Jesus kommt wieder. Damit können wir Leid und Verfolgung ertragen. Damit können wir mit schwierigen Dingen unseres Lebens umgehen. Er kommt wieder. Erstens. Ein zweites, was ich hier in diesem Text im Sinne von Trostrede hervorheben möchte, ist, euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich, verknüpft Jesus mit dem Gedanken der Vergewisserung. Er sagt in Vers 4, ihr wisst das doch. Jesus gab seinen Jüngern starke Zusagen. Also ganz am Ende im Matthäus-Evangelium lesen wir das zum Beispiel. Als er dann in den Himmel fährt, da sagt er ihnen, mir ist gegeben alle Gewalt. Aber ein ganz wichtiges Wort in Zeiten von Gewalt. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und sogar auf der Erde. Ah, im Himmel ist Gott allmächtig, aber auf der Erde. Ja, und auf Erden. Und er sagt, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Das heißt, Christen wissen etwas. Sie haben Zusagen bekommen von Jesus. Sie wissen das Entscheidende von Gott. In diesem Zusammenhang glaube ich, dass Vergewisserung, wenn wir also trostbedürftige Leute sind, und jeder von uns ist das, ist Vergewisserung etwas ganz Entscheidendes. Ver, die deutsche Vorsilbe, ver, ja, vertieft etwas und verbindet etwas eigentlich unlösbar. Also, wenn man verheiratet ist, wenn man verlobt ist, wenn etwas vergoldet ist, dann können Sie diese Legierung nicht einfach lösen. Vergewisserung ist eine Verstärkung unseres Wissens und geschieht durch den Heiligen Geist. Der Geist gibt Zeugnis unserem Geist, Römer 8 schreibt das Paulus, dass wir Gottes Kinder sind. Das ist in Zeiten, in denen ich fast nichts mehr weiß oder denke, ja, ist es so? Ist Gewissheit, Heilsgewissheit, Vergewisserung etwas ganz, ganz Wichtiges. Und das sagt Jesus hier. So spricht er zu seinen Jüngern. Sie sind vergewisserte Leute. Gleichzeitig, und das ist, finde ich, sehr interessant und sehr ehrlich, in diesem Gespräch, in diesem letzten Gespräch an diesem Abend, beim Passamahl, gleichzeitig sind wir hin und wieder tatsächlich auch wieder verunsicherte Leute. Also der Thomas sagt, wir wissen das nicht. Nicht, wohin du gehst. Nach 3 Jahren Ausbildung. Und Jesus erwähnt das freundlich, ja, also so lange bin ich jetzt bei euch. Das heißt, das ist auch etwas sehr Ehrliches, etwas sehr Typisches, nämlich Schrecken und Zweifel sind eine Wirklichkeit unseres Lebens, die uns auch als Christen betrifft. Und jeder, der da was anderes sagt, lügt. Christen sind auch mitunter verunsicherte Leute. Also Zweifel ist eine Wirklichkeit unseres Lebens, auch unseres Christenlebens. Vergewisserung und Zweifel gehören gewissermaßen zusammen. Beides gehört zu uns als schwachen Menschen. Und nicht nur das, sondern sogar Unverständnis. Also, der Thomas fragt dann nochmal nach, wie können wir denn den Weg wissen? Das heißt, sie hatten nicht wirklich alles verstanden. Also kommt das Reich nun, jetzt oder wann? Messias? Auch wir haben nicht immer alles verstanden. Bis heute nicht. Wir, ich, du. Deshalb dieser zweite Punkt. Also, was weißt du von Gott? Du weißt etwas von Gott. Gott hat dir Zusagen gemacht. Du weißt es. Und wie vergewissert bist du in allen Schwankungen deines Lebens? Du brauchst Vergewisserung durch den Heiligen Geist. Deshalb sind wir auch hier übrigens, heute Morgen. Oder was hast du nicht verstanden? Darüber kannst du mit Jesus reden. Darüber kann man in der Gemeinde reden. Wir tun dann oft so, ja, alles okay, ne? Und ich habe den Durchblick. In Wirklichkeit ist es ganz anders. Also darf man in ihrer Gemeinde seine Zweifel äußern, ohne dass die anderen in Ohnmacht fallen?
Das hoffen wir doch.
Ja, mit all dem geht Jesus um, mit seinen Jüngern. Und das sollten wir hier miteinander tun. Also, das Zweite ist, erschreckt nicht, euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich, heißt, Jesus will seine Jünger vergewissern. Und ein Drittes, erschreckt euer Herz, erschrecke nicht und glaubt an mich, verbindet Jesus mit diesem Gedanken, dass er seine Jünger, und das ist jetzt ganz wichtig, das ist vielleicht der Hauptpunkt hier, dessen, was ich heute sagen will, dass er seine Jünger an seine Person bindet. Da kommt dieser ganz starke, tiefgründige Satz in Vers 6, übermittelt das Johannes, wo Jesus sagt, ich bin doch der Weg. Also als sie fragen, ja, wie ist das denn mit deiner, einem Weggang und was soll dann werden und wohin eigentlich? Da sagt er, ich bin der Weg, sagt er dem Thomas und den anderen, und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und damit bindet er eigentlich seine Jünger zutiefst an seine Person. Da müssen wir als Menschen, als Christen übrigens sehr vorsichtig mit umgehen. Also wir dürfen andere Menschen niemals an uns binden. Das ist etwas ganz Gefährliches, obwohl wir das ein Stück weit tun. Und das ist auch richtig und wichtig, aber nie in dieser letzten Ausschließlichkeit. Sondern wir sollen in dieser letzten Ausschließlichkeit Menschen an Gott binden, an Jesus binden. Das tut er. Er ist der Einzige, der das darf und der das kann. Und dazu sagt er ihnen, ich bin. Das ist auch ein ganz klassisches Wort. Schon im Alten Testament hatte der Mose das gehört. Von Jahwe, der gesagt hat, ich bin. Das hatten die Jünger oft von ihm gehört. Und wahrscheinlich haben sie im Hebräischen dieses alttestamentliche Jahwe, diesen Sound von Jahwe gehört. Ich bin. Jesus sagt, ich bin das Brot, ich bin die Tür, ich bin der Weinstock. Ich bin in seiner Person, führt Jesus die Menschen zu Gott. Jesus ist ihre Mitte und das ist eigentlich die Lösung. Also, um das abzugrenzen, nicht etwas, sondern Jesus allein. Nicht etwas, wie zum Beispiel eine Methode oder eine Leistung, ein Wissen, etwas zu tun, scheint so leicht zu sein. Wir sind eigentlich verführt, etwas in diese Richtung zu tun. Also Gebote zu halten und Speisevorschriften und gute Werke zu tun, überhaupt sich an die Kirche zu halten, den Traditionen zu folgen, Kleiderordnungen einzuhalten, Rituale nachzuvollziehen. Rituale sind nichts Schlechtes, sind auch hilfreich, aber nicht das Entscheidende. All das scheint so praktikabel, so handelbar, so leicht zu sein. In Wirklichkeit ist es aber schwer, weil niemand schafft das. Das Gewissen wird nie zufrieden sein, etwas zu geben oder sogar viel zu geben. Steht gegen alles, an Jesus zu haben. An Jesus zu glauben, ist die einzige Lösung. So bindet Jesus seine Jünger an sich, an den ich bin. Glaube und Vertrauen ist die stärkste Bindung und ist letztlich ein Wunder. Also, das muss Gott schenken. Das kannst du nicht erarbeiten, das kannst du nicht verdienen, das kannst du nicht irgendwie machen. Das kann er schenken und er tut es, wenn du dich ganz ihm öffnest. Ja, aber was bedeutet dann diese Aufzählung? Weg. Ich bin der Weg und die Wahrheit. Und das Leben, was die Jünger in erster Linie getröstet hat. Das ist nicht eine Frage der philosophischen Auseinandersetzung, sondern das ist ein Trostwort. Wo liegt denn der Trost hier? Nun, man kann das aufzählende Und im Griechischen grammatisch auch übersetzen als erklärendes Und. Es gibt dieses aufzählende Und es gibt ein erklärendes und in der griechischen Grammatik. Also erläuternd, erklärend. Das würde man dann im Deutschen übersetzen mit das heißt. Das könnte sogar sein, dass das gemeint ist in dem ersten Satz, den Jesus hier seinen Jüngern sagt. Euer Herz erschrecke nicht, glaubt an mich. Das heißt, also glaubt an Gott, das heißt an mich. Das würde in diesem Sinne eine viel stärkere Beziehung zu ihm haben. Es geht um eine Erklärung. Und so übersetze ich eigentlich, dass hier steht, Jesus, ich bin der Weg zu Gott, Komma. Das heißt, der Weg zur Wahrheit Gottes. Das heißt, der Weg zum Leben mit Gott. Da verstehen wir das. Plötzlich sind das nicht drei interessante Themen so aneinandergereiht, sondern es ist ein Zusammenhang. Wahrheit und Leben sind dann Erklärungen zu dem Bildwort Weg. Zur Gewahrheit gelangt man also auf einem Weg, der Jesus heißt. Zum Leben gelangt man auf einem Weg, der Jesus heißt. Wir glauben an die Wahrheit also nicht zuerst als ein Prinzip, also ein Grundsatz. Das unterscheidet uns ja von allen, die eine Wahrheit als Prinzip haben, zum Beispiel der Kommunismus. Ja, hat seine Wahrheit. Proletarier aller Länder, vereinigt euch gegen die Ausbeutung durch die Kapitalisten. Das ist die kommunistische Wahrheit, Satz Nummer 1. Oder der Kapitalismus hat auch seine Wahrheit. Man muss also Kapital besitzen, Produktionsanteile und Aktien besitzen. Und alles wird durch den Markt und durch Angebot und Nachfrage reguliert. Das sind die Wahrheiten, die Prinzipien, die als Ideologie in unserer Gesellschaft bestehen. Wir haben die Wahrheit nicht als Prinzip in der Hand, sondern wir glauben an eine Person. Das ist ein ganz wichtiger Unterschied. Glaube an Jesus führt zu Gott, führt auf einem Weg, immer neu, immer weiter, immer tiefer zur Wahrheit Gottes. Ja, Christen, die den Eindruck vermitteln, sie besäßen die Wahrheit, sie hätten sie als ihren Besitz gepachtet, die haben es eigentlich nicht ganz richtig verstanden. Wahrheit in der Bibel heißt, an eine Person zu glauben. Jesus zu haben, führt immer neu zur Wahrheit, die wir erfahren, die wir neu erleben, die wir auch neu entdecken. Jesus zu haben, führt immer neu zum Leben. Johannes schreibt in einem seiner Briefe, wer Jesus hat, hat das Leben. Aber das ist ein Weg. Wahrheit, könnte man sagen, ist aufgedeckte Wirklichkeit Gottes, die sich uns in Jesus eröffnet. Also aufgedeckt, enthüllt. Nicht etwas, was ich aus der Hosentasche ziehe und auf den Tisch des Hauses knalle, zum Beispiel. Und das bedeutet auch, niemand erkennt die Wahrheit im Ganzen. Ich will Ihnen mal das Beispiel hier erläutern, dass Paulus an dieser Stelle sagt, ja, 1. Korinther 13, unser Wissen, unsere Erkenntnis ist Stückwerk, also ausschnitthaft. Ich weiß nicht, ob, vielleicht ist das für Sie jetzt neu oder sogar schockierend, so wie Sie sich zum Beispiel im Spiegel betrachten. Und Paulus benutzt in diesem Zusammenhang das Bild eines Spiegels. In der Antike war das übrigens hatte man noch keine Spiegel wie wir heute im Badezimmer. Da hatte man eine blank polierte Metallplatte, die aber immer noch matt war. Also so blank haben die nicht gekriegt, wie wir unser Quecksilber hinter den Spiegel gedampft haben. Wenn Sie selbst Sie, so wie Sie sich präzise in Ihrem Badezimmerspiegel heute Morgen betrachtet haben, stellen Sie sich das vor, so sieht Sie niemand. Vielleicht schockierend zu hören. Wenn Sie sich vor dem Spiegel heute Morgen am rechten Ohr fassen, dann sehen Sie im Spiegel Ihr rechtes Ohr. Wenn aber jemand Ihnen gegenübersteht, der sieht, wie Sie sich am linken Ohr packen. Also der sieht Sie seitenverkehrt. Ihre ganze Gesichtssymmetrie ist also gar nicht richtig. Niemand sieht Sie so, wie Sie sich morgens im Spiegel sehen. Wer weiß, wie die anderen Sie sehen? Wir sehen verzerrt, teilweise ausschnitthaft. Wahrheit erfahren wir in der Begegnung mit Jesus. Sie erschließt sich uns wachstümlich mehr und mehr. Und das bringt Jesus hier genial auf den Punkt. Vers 9. Damals war es so, wer Jesus begegnete und sah, sagt Jesus, der sieht Gott. Also in Jesus begegnen wir der Wahrheit, der aufgedeckten Wirklichkeit Gottes. Heute geschieht die Begegnung mit Jesus vor allem durch Jesu Worte. Auch das sagt er hier. Also sie zu hören, Jesu Worte zu hören, heißt Gott zu sehen, heißt Gott zu erleben, Gott zu begegnen. Christen sehen den unsichtbaren Gott mit den Ohren. Wie ein Blinder mit den Ohren sieht. Hören ist eigentlich für uns heute sehen. Wir hören das Wort Gottes und wir sehen den Vater. Jesus sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. In ein und demselben Akt. Das ist, verstehen Sie das? Das ist engste Bindung. Das ist stärkster Trost. Also, ich fasse das nochmal zusammen. Jesus tröstet seine Jünger. Erstens, er gibt ihnen eine Zukunftsperspektive. Zweitens, in diesem Textzusammenhang, er vergewissert sie. Etwas, was sie dringend brauchen. Und drittens, er bindet sie an seine Person. Wer mich sieht, sieht den Vater. Glaubt an Gott, das heißt an mich. Lassen Sie mich einen vierten Gedanken zum Abschluss noch hinzufügen. Also, euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott, das heißt an mich. Und in diesem Zusammenhang schreibt er davon, dass er sie gebrauchen will, dass Gott uns gebrauchen will. Er tröstet seine Jünger, indem er ihnen zeigt, wie Gott sie gebrauchen will. Wie macht er das? Er lenkt ihren Blick auf Gottes Taten. Also, Vers 11, ja. Wenn ihr mir nicht glaubt, also wenn ihr schon mal Zweifel habt, wie wir das schon mal haben können, so glaubt mir doch um der Werke willen, das heißt auch um des Willen, was Gott tut. Das ist ein ganz wichtiges Prinzip in Israel gewesen und auch in der christlichen Gemeinde. Wer unsicher wird, der soll schauen, soll sehen, was Gott getan hat und was er tut. Als Israel in der babylonischen Gefangenschaft saß, da wurden sie erinnert durch die Propheten, wie Gott sie aus Ägypten geführt hat. Was hat Gott, also wir sitzen hier und wissen nicht, wie es weitergeht und geht es jemals weiter, dann erinnern sie sich, dass Gott sie aus Ägypten geführt hat. Das sind übrigens diese Gedanken, die auch ein Ben-Gurion beflügelt haben. Ja. Wie kann er 42 von Leben und von Erwecken des Mandelzweiges sprechen? Ja. Was hat Gott getan und was tut er? In schweren Zeiten ist es wichtig, sich zu erinnern, was Gott getan hat. Und so auch in Jesu Heilsgeschichte. Also im Sterben und im Auferstehen Jesu ist Gott bei der Arbeit gewesen. Gott bei der Arbeit zu sehen, tröstet zutiefst. Und damit, das sagt er, um den Jüngern zu zeigen, wie er sie gebrauchen will. Also durchaus auch als Zweifelnde und als Schwache und Fragende und Leute, die nicht alles verstanden haben, will er sie gebrauchen, nämlich durch den Heiligen Geist in uns, sagt er, tun auch wir, was er getan hat. Das ist eine starke Aussage. Wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue. Und größere. Das heißt, die Jünger überwinden Schrecken und Zweifel aktiv durch Einsatz für Jesus. Also Paulus zum Beispiel, ja, erlebte Gott am stärksten, nicht in seiner Studierstube, sondern auf seinen Missionsreisen. Junge Leute, die heute nach Südamerika und auf die Philippinen, wohin auch nach Australien, wohin die auch ihre Einsätze, ihre Missionseinsätze machen, erfahren Erweckung, indem sie sich aufmachen und den Namen Jesu weitertragen. Dein Glaube bei dir wird erneuert, wenn du ihn zum Nachbarn trägst, zum Nächsten trägst. Darin zeigt sich Gott nicht nur anderen Menschen, die ihn noch nicht kennen, sondern gerade auch den Jüngern selbst. Also du wirst gestärkt. Das ist das, was Jesus seinen Jüngern sagt. Leute, ich gehe, ihr bleibt und ihr habt Angst, aber geht hin in alle Welt und macht zu Jüngern alle Völker. Was für ein großer Gott muss das sein, der also Anfänger Lehrlinge, die gerade mal ihre Ausbildung hinter sich haben, zweifelnde, schwache Gestalten, die oft mit ihrem Leben auch nicht ganz so gut um die Kurve kommen, wenn er denen sagt, ihr werdet die Werke tun, die ich tue und größere. Was für ein Gott muss dahinter stecken? Dass er mit dir arbeiten will. Ja, und das heißt, das Gebet, was in diesem Einsatz dann auch aus dir herauskommt, das stärkt deine Gotteserfahrung. Vers 13. Was ihr bitten werdet in meinem Namen, in diesem Zusammenhang, wo du dich auf den Weg machst, dann fragst du, Herr, hilf mir, wie soll ich das jetzt anpacken? Für mich ist das unmöglich. Was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Da geht es nicht um einen Blankoscheck, sondern ich lasse mich im Gebet und im Einsatz für ihn von Gott dynamisch gebrauchen. Was für ein Abenteuer ist das, in dem du drin steckst. Wunderbar. Einsatz für Jesus stärkt und tröstet uns. Ich sammle das ein. Also, Jesus tröstet seine Jünger, indem er ihnen eine Zukunftsperspektive gibt. Er stärkt seine Jünger, indem er sie durch seine Zusagen vergewissert. Durch den Heiligen Geist solltest du neu, immer neu vergewissert sein. Gehe bitte aus diesem Gottesdienst als ein Vergewisserter nach Hause. Drittens, Jesus tröstet und stärkt seine Jünger, indem er sie an seine Person bindet, nicht nur als ein tolles Prinzip, an seine Person bindet. Und viertens, er tröstet und stärkt sie, indem er sie auf den Einsatz schickt. Was könnte ermutigender sein? Also, so geht Trost. Ausschnitthaft anhand von Johannes 14. Gott segne euch in eurem Dienst, auch hier in der Gemeinde. Amen. Ja, ich bete mit uns. Lieber Vater im Himmel, du unser treuer Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass du so mit uns redest und schenk es, dass unsere Ohren zu unseren Augen werden, dass wir dich sehen, wie wir dich hören. Und hab Dank, dass du deine Gemeinde so sehr bevollmächtigst und auf den Weg schickst und du kennst unsere Herzen und unsere Ängste und auch unser Versagen und unsere Probleme, die wir haben, auch untereinander. Hab Dank, dass du uns gebrauchen willst, zur Ehre deines Namens. Gebrauche du diese Gemeinde zur Ehre deines Namens. Amen. Amen.